Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Schriftstellerin Nora Bossong. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Frau Bossong, sind Sie Harry Potter-Fan?
Ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt, um wirklich noch totaler Fan geworden zu sein. Aber ich habe es in meiner Abi-Phase gern gelesen und mir eingebildet, ich würde mich damit auf mein Englisch-Abitur vorbereiten. Ich weiß nicht, ob das so ganz stimmte, aber ich habe es doch ganz gern gelesen.
Und vielleicht auch heimlich so auf den Brief aus Hogwarts gehofft oder so? Oder waren Sie da dann schon zu alt?
Nee, da war ich dann mit 18 doch ein bisschen zu alt.
Ja, das war ich so mit 9 oder so und dachte immer, vielleicht kommt er ja noch. überrascht mich jetzt nicht so, weil Sie haben ja mal bemängelt, dass die Fantasie nicht mehr so da ist heutzutage. Ich meine, Harry Potter ist ja so ein sehr fantastischer Roman, so im besten Sinne. Und die Harry Potter-Geschichte, deswegen habe ich auch gefragt, die soll jetzt als Serie produziert werden. J.K. Rowling soll da auch mitwirken, also nicht als Schauspielerin, sondern irgendwie als Produzentin und wahrscheinlich auch aufs Drehbuch draufschauen mit Argusaugen. Und es wird aber eine neue Besetzung geben. Und ich muss sagen, da fehlt mir wiederum die Fantasie, diese alte Besetzung zu vergessen und mich auf neue Gesichter von Harry, Ron und Hermine einzulassen. Wie geht's Ihnen da? Würden Sie diese Serie unvoreingenommen schauen können?
Ach ja, irgendwie wird es schon gehen. Ich erinnere mich, dass der kleine Vampir, als ich klein war, gab es so eine kanadische Produktion und Anton und der kleine Vampir waren halt immer diese beiden Figuren. Ich fand die auch, und Gerd Fröbe hat damals noch Geiermeier gespielt, ganz toll. Und dann gab es irgendwann eine deutsche Neuauflage und die war natürlich aus meiner Sicht überhaupt nicht so toll wie die alte. Ich glaube, sie war auch wirklich nicht so toll wie die alte. Aber naja, ich hänge schon vor allem an Hermine. Die war so cool. Aber also naja, man muss loslassen können, würde ich sagen.
Nora Bossong, das wollen wir jetzt hier mal testen, wie gut wir vielleicht auch loslassen können von der politischen Weltlage, die wir ja immer hier in 5 Themen des Tages diskutieren. Wir sortieren das immer für Sie, mit Ihnen, manchmal auch in einer guten halben Stunde Podcast oder in einer Stunde Sendung. Schön, dass Sie zuhören. Die Schriftstellerin Nora Bossong ist mein Gast heute Mittag. Wir schauen auf das, was an diesem Donnerstag wichtig ist. Annalena Baerbock ist in China eingetroffen. Heute besucht sie die chinesische Hafenstadt Tianjin und morgen ist sie in Peking, wo sie dann auch für politische Gespräche erwartet wird. Das ist kein einfacher Besuch, denn es wird ganz genau geschaut, welche Schritte sie macht, was sie sagt, wie sie die EU darstellen wird zum Beispiel und ob da eine gemeinsame Linie erkennbar wird, was China angeht, was eine, ja, vielleicht kann man es so nennen, China-Strategie angeht. Und es wird natürlich auch ganz genau geschaut, wie sie sich als deutsche Vertreterin der Bundesregierung äußert und ob sich auch da eine klare Linie abzeichnet. Sie hat zu China im Vorhinein sich geäußert. Sie hat China als Partner, Wettbewerber, Rivale bezeichnet. Ist das angemessen aus Ihrer Sicht, Nora Bossong?
Na, ich glaube, es umreißt ganz gut das Verhältnis zwischen Europa und China. Es geht auch in eine ähnliche Richtung wie Ursula von der Leyen, das ja in den letzten Monaten schon zusammengefasst hat in einer Rede, die ich finde relativ klug und umsichtig, die Schwierigkeiten im Umgang mit China herausgestrichen hat, denn sicherlich geht es nicht ohne China, aber man darf natürlich auch nicht blind und naiv in eine Abhängigkeit hineinlaufen oder sich weiterhin in ihr bewegen, wie wir das in der Vergangenheit mit Russland hatten. Und da wird es jetzt notwendig sein, sich zu entkoppeln, wo es geht und auch wirklich einige Sicherheitsvorkehrungen neu zu überdenken. COSCO-Beteiligung am Hamburger Hafen ist dann natürlich ein Schlagwort. Gleichzeitig aber die chinesische Regierung auch nicht so weit abzuweisen und in eine Auseinandersetzung zu gehen, dass man da die Kanäle schließen lässt. Und das ist politisch, wäre das hochgradig unklug, aber auch wirtschaftlich natürlich nicht im Interesse Deutschlands oder der EU.
Was wünschen Sie sich denn von Annalena Baerbock? Ich habe ja gerade schon beschrieben, sie wird da von allen Seiten beäugt. Und es ist ja auch so, dass sie da ja auch was die Ampelkoalition angeht, in einer total schwierigen Position ist, weil sie selber eigentlich im November schon Olaf Scholz darauf aufmerksam gemacht hat, hier, wir brauchen eine klare China-Strategie. Und sie als Vertreterin des Auswärtigen Amtes da ja eigentlich auch so ganz gut was mitzureden hat. Olaf Scholz als Bundeskanzler wiederum da aber wenig drauf eingegangen ist. Der war ja auch schon in China, hat auch eine große Handels- oder ja, Wirtschaftsdelegation mit dabei gehabt, lässt sich da aber gar nicht in die Karten schauen und fährt eben keine klare Linie.
Naja, man muss sagen, dass Annalena Baerbock jetzt auch nicht besonders schnell und weit ist, was ihre eigene China-Strategie anbelangt. Ich glaube, das kann man ihr auch kritisch vorwerfen. Da hat sie in der Vergangenheit und in ihrer bisherigen Amtszeit Prioritäten anders gesetzt, als ich es mir gewünscht hätte. Da hätte man mehr von ihr hören können und dürfen.
Aber eben nach meinem Eindruck wollte sie, aber wurde halt gebremst aus dem Kanzleramt.
Nee, sie hat aber auch zu wenig vorgelegt, das würde ich schon auch sagen. Ich glaube, dass hier ist wieder, in dieser Dreierkonstellation ist es ja häufig so, dass zwei gegen einen sind. Und hier haben, ich glaube, was China angeht, ziehen schon FDP und Grüne mehr an einem Strang. Und auch die FDP hat ja deutlich gesagt, dass man sowas wie einen Stresstest China mal braucht. Und dass sowas wie komplexe Lieferketten jetzt nach der Invasion Russlands in die Ukraine und nach dem Ganzen, was wir sehen, was da auch an vergangener Außenpolitik und Handelspolitik schiefgelaufen ist, man das nochmal ganz neu überprüfen muss. Und das ist natürlich bei China eine noch viel, viel größere und viel problematischere Abhängigkeit, wenn wir seltene Erden und all sowas sehen. Das ist dann nicht nur Gas, was nicht mehr fließen würde. Also von daher glaube ich, dass wenn FDP und Grüne an einem Strang ziehen und das natürlich auch das Auswärtige Amt dementsprechend gute Vorarbeiten leistet, dass man sich da doch durchaus durchsetzen könnte. Ich glaube, dass Olaf Scholz sich da auch eigentlich in der Vergangenheit nicht unbedingt einen Gefallen getan hat, denn seine Verstrickungen mit Hamburger Innenpolitik und Hamburger Interessen scheinen mir zumindest doch auch durchzuscheinen. Und das finde ich ja nicht unbedingt von Vorteil.
Sie haben das Stichwort Costco und Hamburger Hafen ja schon angesprochen. Da geht es ja eben um eine Beteiligung eines chinesischen Staatsunternehmens im Hamburger Hafen. Das ging hin und her, dann sollte es kommen. Jetzt ist es, wenn ich richtig informiert bin, auch wieder ein bisschen auf der Kippe, weil möglicherweise Costco sagt, wollen wir doch nicht. Aber da steht ja auch trotzdem, wenn man auch von der Wirtschaft so ein bisschen weggeht, auch gleichzeitig diese weltpolitische Frage im Raum, wie geht China mit Taiwan um und wie reagieren wir darauf? Und Annalena Baerbock hat vor ihrem Flug nach China sich auch dazu noch mal geäußert.
Das bedeutet keine Entkopplung, aber dass wir mit Blick auf unsere Sicherheit einseitige Abhängigkeiten verringern müssen, um so auch im erweiterten Raum für uns, für unsere gemeinsame Sicherheit mit Partnern auf der ganzen Welt zu sorgen.
Ich finde sie da schon relativ klar, weil sie es ganz klar als sicherheitspolitische Frage betitelt.
Ja, herzlichen Glückwunsch, dass Annalena Baerbock auch jetzt klar ist. Irgendwann kommt sie dann ja manchmal zu einer Klarheit, manchmal ein bisschen zu spät. Ich erinnere an ihr Nein zu Waffenlieferungen in die Ukraine im Januar letzten Jahres mit Verweis auf die historische Verantwortung Deutschlands. Das war, glaube ich, auch eher eine Fehleinschätzung von ihr. Auch, dass sie am 24.02. in einer neuen Welt aufgewacht ist, frage ich mich, in welcher ist sie am 23.02. schlafen gegangen? Offensichtlich nicht in der wirklichen. Aber Sie haben recht, das waren klare Worte von ihr und dem würde ich auch zustimmen. Also das, und ich meine, was man ja auch noch bedenken muss, ist, dass Macron ihr gerade, wie soll man sagen, eine Steilvorlage gegeben hat, der in europäischer Souveränität ein bisschen zu weit vorgeprescht ist und die Unabhängigkeit Europas von den USA oder die Entkopplung, wenn man das Wort nochmal nehmen will, von den USA in sicherheitspolitischen Interessen etwas zu sehr auf die Spitze getrieben hat. Das sicherlich auch nicht im Interesse von Ursula von der Leyen, die ja mit ihm zusammengereist ist und da dann noch ein etwas seltsames Machtunverhältnis plötzlich wiederzufinden war in der Kommunikation mit Chinas Regierung. Also da muss Baerbock natürlich was wieder gerade biegen, was Macron nicht mit aller diplomatischer Vorsicht, um es mal so zu sagen, etwas in die Schieflage gebracht hat.
Das war sehr diplomatisch ausgedrückt. Mir war das Wort verkackt in den Kopf gekommen.
Ja, so könnte man es auch nennen.
Eine bildliche Beschreibung dieser Situation würde ich gerne noch ansprechen. Die kommt von CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul. Der hat ja ganz bildliche Worte gefunden für das, was da jetzt gerade passiert. Er sagt, Auswärtiges Amt und Kanzler sängen nicht von einem Blatt. Sie hätten verschiedene Notenblätter und das sei schlecht für Deutschland und schlecht für Europa. Also diese Misstöne, dieser schiefe Gesang, dieses nicht das Gleiche lesen können, vielleicht auch nicht wollen, trauen Sie den beiden zu, dass, was weiß ich, vielleicht Annalena Baerbock alt und Olaf Scholz Sopran oder so dann doch noch singt und sie zwar eine andere Tonlage haben, aber trotzdem dann noch eine Richtung, eine Harmonie finden in dieser China-Frage?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ob sie das gleiche Lied singen. Und ich glaube, also wie ich das eben gerade gesagt habe, in diesem Fall sollten Grüne und FDP mal an einem Strang ziehen. Sie haben ja in anderen Fragen nicht unbedingt den gleichen Strang in der Hand, aber ich glaube, hier könnten sie sich zusammenschließen und es wäre also sowas wie eine wirklich überzeugende China-Strategie, die natürlich auch mit der EU abgeglichen wird. Das ist das, was gerade natürlich weltpolitisch ganz oben ansteht. Und die kritische Situation, die es um und vor Taiwan gibt, die ist seit Jahrzehnten besteht die Situation. Also von Taiwan aus ist man das lange gewohnt und lange hat Europa da nicht so genau hingeschaut. Aber natürlich ist das hochbrisant und ich würde sagen, die nächsten Jahre werden aus Sicherheitskreisen schon sehr genau begutachtet. Und ich denke, dass sowohl US wie sicherlich auch europäische Militärs damit rechnen, dass in den nächsten Jahren etwas passiert. Die Frage ist wann, die Frage ist nicht ob.
Vielleicht müssen wir ihnen einfach mal eine Stimmgabel schenken oder so.
Ja, wenn das reicht, wenn es so leicht wäre, dann würde ich da sofort mitmachen.
Nora Bossong vermisst eine einheitliche China-Strategie auf bundespolitischer Ebene, aber auch auf EU-Ebene. Vielen Dank bis hierhin. Matthias Döpfner ist der Chef des Springer-Konzerns. Und die Wochenzeitung Die Zeit hat Auszüge aus Chats und Nachrichten veröffentlicht, die an den engsten Führungskreis von Springer gerichtet sein sollten und die tief blicken lassen. Darin wird klar, dass er zum Beispiel Ostdeutsche verachtet und nicht ernst nimmt. Er schreibt darin aber auch über den Klimawandel, den er als nicht so schlimm abtut und eben auch nicht ernst nimmt. Und ja, das Ganze ist, wie gesagt, jetzt in der Zeit erschienen und nimmt gerade diskurstechnisch so ein bisschen Fahrt auf. Und ich möchte draufschauen mit meinem Gast, mit der Schriftstellerin Nora Bossong. Was war denn Ihre Reaktion auf diese Veröffentlichung?
Ja, ich finde, dass Die Zeit da der Pressefreiheit einen Bärendienst erwiesen hat. Ich weiß nicht, seit wann das so gang und gäbe ist, dass man private Nachrichten veröffentlicht. Und ich finde das schon bei Privatpersonen problematisch. Ich finde es aber doppelt problematisch, wenn es Journalisten sind. Und wenn da Auszüge aus wirklich für den privaten Umgang formulierte Nachrichten sind, wenn die an den Pranger gestellt werden, wenn die veröffentlicht werden und ja, also vor allem, ich meine, die Welt ist ein Medium, was eine bestimmte politische Agenda verfolgt. Die Zeit hat eine andere politische Agenda, hat eine andere Klientel. Da in einer solchen Schlammschlacht gegen die Konkurrenz aufzufahren, ich weiß nicht, ob ich das noch lauter finde. Ich würde auch sagen, dass einige Vorwürfe, die Döpfner gemacht werden, dass er halt politisch parteiisch ist, das kann man der Zeit genauso vorwerfen. Also Bernd Ulrich ist ja einer der größten Aktivisten im Journalismus, der steht auch ganz offen dazu. Also für ihn ist Journalismus eigentlich nur eine weitere Form, Klimaaktivismus zu betreiben. Und der hat auch eine ganz bestimmte Sicht, also keine technologieoffene, wie man heute so schön sagt. Also das finde ich schon eigentlich eine problematische Geschichte, was da Die Zeit hochgeschrieben hat und dann solche rhetorischen Fragen wie, darf man private Nachrichten, emotionale Nachrichten von Döpfner veröffentlichen? Ja, also so eine heroische Geste, wo ich denke, ja, also ehrlich gesagt würde ich mir Schutz von Pressefreiheit anders vorstellen als das, was ihr, liebe Zeitredakteure, da gerade betreibt.
Ich bin überrascht, weil ich sehe das wirklich total anders. Also ich gehe mit, dass private Nachrichten auch privat bleiben können, wenn sie nicht eine politische Brisanz auch hätten. Also das, wir sprechen ja hier von einem Medienmogul, kann man schon sagen. Döpfner ist der Springer-Chef, unter anderem mit Bild, dem reichweitenstärksten Medium in Deutschland, im Printbereich. Und bei Aussagen, also er hat ja auch Aussagen offenbar getätigt, wie kann man noch mehr für die FDP machen? Da ging es darum, dass er eben Einfluss nehmen wollte im Bundestagswahlkampf und wo er an wahrscheinlich Julian Reichelt, den damaligen Bild-Chef, geschrieben hat, können wir nicht die FDP noch irgendwie stärken, weil dann kann Jamaika funktionieren. Also diese krasse politische Einflussnahme, da gibt es jetzt schon auch Stimmen, die sagen, gut, dass das rauskommt, weil das ist für ein Medium, was für sich in Anspruch nimmt, unabhängig zu berichten, ohne in Abrede stellen zu können, dass natürlich Medien Ausrichtungen haben können, schon berichtenswert.
Ja, sagen wir mal, wenn das jetzt die Grünen gewesen wären, würde man sich im Deutschlandfunk vielleicht weniger aufregen. Ich würde sagen, dass die Redaktionssitzung der Taz sich auch nicht anders ausnehmen würde, nur dass man da die FDP nicht hochschreiben will. Also diese politische Einflussnahme von Journalisten, oder zumindest die die Förderung von politischen Meinungen einer bestimmten Couleur, das ist nichts, was man aus der aktuellen Berichterstattung herauskriegt. Und ich meine, ich
aber möchte, das ist ja was anderes, als wirklich explizit zu sagen, wir wollen, dass die FDP mehr Stimmen kriegt. Was ja, können wir tun, Taz, damit die FDP
ja, mehr Stimmen kriegt? Ja, aber die Taz macht doch ganz genau das Gleiche. Die schreiben, damit die FDP weniger Stimmen kriegt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn man mal die gesamten WhatsApp-Nachrichten von allen Taz-Redakteuren durchguckt, man genau so eine Nachricht findet. Was tun wir, damit die FDP unter 5% kommt? Also ich finde, das ist, also dass die FDP in den, abgesehen von der Welt und vielleicht noch Bild, nicht so gut ankommt. Das ist aber, ja, ich erinnere mich, dass ich hier bei Ulf, mit Ulf Poschert ein Streitgespräch hatte. Da war ich wirklich überhaupt nicht einer Meinung von mit Ulf Poschert. Und er sagt, ja, und alle sind hier gegen die FDP, außer uns bei der Welt. Da hat er einen Punkt. Und ich finde also, dass ja, die Zeit, wie gesagt, also Bernd Ulrich hat einen, Herausgeber der Zeit, hat eine absolut politische Agenda, eine absolut auch parteipolitische Agenda, hat eine klimaaktivistische Agenda, der hat Journalismus gegen Aktivismus ausgetauscht. Und das ist mindestens auf der gleichen Stufe wie Döpfner. Es ist eine andere Meinung. Das, was Döpfner in seinen, und das muss man auch mal sagen, das, was Döpfner in seinen Nachrichten schreibt, also er hat einige wirklich polemisch überspitzt. Ich bin auch überhaupt nicht mit seiner Tonlage zufrieden, einverstanden. Ich finde das furchtbar. Ich bin auch nicht mit allen seinen politischen Aussagen einer Meinung. Aber was er sagt gegen die AfD, wir müssen verhindern, dass die AfD stärker wird, für Rechtsstaat, für Menschenrechte. Er war mit der Corona-Politik von Merkel nicht einverstanden. Ja, ist eine Meinung, finde ich, ist auch was dran.
Ja, aber auch da, den Ton, da hat er ja, sie als Sargnagel der Demokratie
private Nachrichten. Also wenn Sie alle Ihre privaten Nachrichten, also ich weiß nicht, vielleicht schreiben Sie immer ganz lieb, aber ich polemisiere auch mal in privaten Nachrichten. Deswegen sind die privat, deswegen sind die nicht öffentlich. Und ich finde es ehrlich gesagt, also dieses Graben in privaten Nachrichten ist wirklich eine Unsitte. Und in diesem Fall, wo es wirklich ein Medium gegen ein Konkurrenzmedium geht, finde ich, ist das eine, ja, für mich nicht mehr nachzuvollziehende journalistischer Kniff. Und es zeigt einfach, dass es tut auch eigentlich der Meinungsvielfalt in Deutschland keinen Gefallen. Und ich kann schon verstehen, wenn man dann wieder ja so die Mainstream-Medien und hauen drauf und so. Und das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Und ich bin nicht mit Döpfner in vielen nicht einer Meinung. Und ich habe, glaube ich, noch nie die Welt gekauft und die Bild schon gar nicht. Aber dass man da jetzt sich wieder so einseitig gegen eine bestimmte Meinung. Und wirklich, ich finde nicht, dass alles, was man da jetzt aus dem Kontext gerissen hat, dass das alles falsch ist. Also für den Rechtsstaat, für Demokratie bin ich auch. Und dann hat er nochmal seine Nähe zu Israel, was ja tatsächlich auch in ganz normalen Springer-Arbeitsverträgen drinsteht. Also diese totale Loyalität zum Staat Israel. Ja, das mag manchen in der Linken nicht so gut passen, aber finde ich jetzt auch nicht so problematisch.
Wenn wir jetzt nochmal rauszoomen, also Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie es total ja nicht in Ordnung finden, diese privaten Nachrichten zu veröffentlichen. Wenn wir aber nochmal rauszoomen und schauen, was manchmal wirklich auch ja rauskommt, wenn private Nachrichten veröffentlicht werden, nämlich zum Beispiel diese internen Chats von Julian Reichelt, die belegt haben, dass er eben ja Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat, dass er seine Macht missbraucht hat, dann finde ich so diese Absolutheit zu sagen, private Nachrichten gehören nicht in die Medien, kompliziert.
Naja, aber das hätte ja auch über die Compliance-Abteilung rauskommen können. Und ich glaube, dass auch im Fall Reichelt man ganz eindeutig sieht, dass die Veröffentlichung von privaten Nachrichten, also es ist, dass die immer einem bestimmten Zweck dienen. Und ich glaube, es ist naiv zu glauben, dass die nur rausgekommen sind, um Frauenrechte im Springer-Konzern zu schützen, sondern man wollte sich da eines bestimmten Kandidatens dezent entledigen, weil man vielleicht politisch andere oder wirtschaftlich andere Ziele verfolgt hat. Also ich will wirklich nur sagen, dass man vielleicht wegkommen muss von diesem Aufregen. Also das ist natürlich etwas, was triggert, was aufregt in dieser Zuspitzung, die private Kommunikation eigen ist. Das ist für Twitter das gefundene Fressen. Dann kann man sich gleich doppelt aufregen. Das Durchstechen von solchen Informationen, ich finde, es ist wirklich ein Unterschied. Und also für mich ist sowas wie interne Dokumentation, wenn es um Kriegsverbrechen geht, durchzustechen, finde ich absolut richtig. Finde ich sowas von notwendig und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stützend. Und das ist aber, ich finde tatsächlich nicht, dass man und dann nochmal wirklich ein Konkurrenzmedium. Es wäre nochmal was anderes gewesen, wenn ich das in irgendeiner zivilgesellschaftlichen Plattform gesehen hätte. Aber da finde ich, bin ich, ohne Weltleserin zu sein, aber bin ich tatsächlich mehr auf der Seite der Welt als auf der Seite der Zeit. Und ich finde, die Zeit hat sich da ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, auch wenn sie jetzt vielleicht von Twitter in bestimmten Kreisen gefeiert wird.
Die Zeit hat Chats des Springer-Chefs Döpfner veröffentlicht und wir haben drauf geschaut. Vielen Dank, Nora Bossong. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD besucht heute gemeinsam mit seiner Parteikollegin und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze deutsche UN-Soldaten in Mali. Bis Mai 2024 sollen die mehr als 1.100 Männer und Frauen, die da im Rahmen der UN-Mission MINUSMA tätig sind, abziehen. Der deutsche Bundeswehreinsatz dort soll also enden. Das militärische Engagement von Deutschland soll sich also mehr dann auf den Niger konzentrieren. Da waren die beiden gestern. Da geht es um die Ausbildung nigerischer Streitkräfte und technische Unterstützung, um sich gegen Terrorgruppen zur Wehr zu setzen und das eben auch zu können. Ich möchte auf die deutsche Truppe schauen, gemeinsam mit der Schriftstellerin Nora Bossong. Frau Bossong, wenn ich auf die internationalen Einsätze schaue, dann sehe ich mehr und mehr so einen Trend zu Ausbildungsmissionen, weniger zum echten Einsatz dann von Waffen. Der ist im Rahmen des Einsatzes von Mali momentan zum Beispiel noch möglich, aber dann eben nach Mai 24 nicht mehr. Ist das ein Trend, den Sie gutheißen?
Na, ich glaube, man muss erstmal schauen, wenn man jetzt nicht nur auf dieses Jahr guckt, sondern ein bisschen zurückguckt, dass es überhaupt Waffeneinsatz gibt. Das ist ja überhaupt eigentlich eine Neuerung. Also eigentlich waren es ja immer wirklich dezidiert nicht militärische Einsätze, die Deutschland in den internationalen Einsätzen bestückt hat mit Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, momentan sehen wir natürlich auch im Schatten des Ukraine-Kriegs, also des russischen Angriffskriegs, eine Veränderung. In Mali hat es ja auch mit einer Verschränkung malischer Truppen mit Wagner-Söldnern und einfach mit Russland zu tun. Das heißt, da sich zurückzuziehen und vorsichtiger zu sein und auch einfach vielleicht an einem bestimmten Punkt zu sagen, so, das bringt ja einfach nichts mehr, was wir machen, ist natürlich ein Schritt, den man gehen kann und gehen sollte, dann auch in so einer Situation. Es hat, würde ich behaupten, also ein bestimmter Rückzug aus solchen internationalen Missionen hat sicherlich auch was mit der einfach vorhandenen Mangellage an Ausrüstung zu tun. Also man hat ja auch bestimmtes Material dort vor Ort, was mittlerweile entweder in Ukraine gebraucht wird oder zur Landes- und Bundesverteidigung. Und Pistorius hat ja auch schon gesagt, dass bestimmte Lieferungen nicht mehr möglich sind, weil wir dann in Deutschland nichts mehr haben. Und also wenn man sich das im Gesamtkontext anschaut, von der Bundeswehr, von der Friedensarmee zu einer Armee, die sich zunehmend an internationalen Einsätzen beteiligt hat, internationalen Einsätzen beteiligt hat, hin zu dem, was wir jetzt haben, also eine Armee, die wieder lernen muss, nach Jahren des Friedens und des auch sicher geglaubten Friedens, wieder eine Armee der Landes- und Bündnisverteidigung zu werden, dann ist natürlich eine Schwerpunktverschiebung notwendig. Und ich glaube, das sind jetzt eigentlich nur so kleine Spitzen des Eisbergs. Es geht, glaube ich, viel mehr darum, wie sich wirklich so ein Mindchange in den Köpfen der Soldatinnen und Soldaten vollzieht und wie sie lernen müssen, nachdem sie während der Corona-Zeit im Rahmen der Amtshilfe mit alten Damen im Pflegeheim Karten gespielt haben und sie gegen Corona geimpft haben, jetzt wieder eigentlich ihr Kerngeschäft zu betreiben, also Landes- und Bündnisverteidigung, was man sehr lange nicht, eigentlich auch gar nicht bedacht hat, weil Deutschland so sicher schien, von Freunden umzingelt.
Da spricht eine Bundeswehr-erfahrene Nora Bossong. Sie haben nämlich im vergangenen Jahr an einer sogenannten, da musste ich lachen bei der Abkürzung, Info-Defac-LW teilgenommen. Das ist eine dienstliche Veranstaltung zur Information der Luftwaffe, habe ich gelernt. 10 Tage lang haben Sie da eine Art Kurzausbildung gemacht. Wie war das, im Flecktarn zu stecken? Hat das Ihren Blick auf die Bundeswehr verändert?
Also tatsächlich, ich weiß auch noch ein bisschen Blick auf mich selbst verändert. Also es ändert tatsächlich was, in so einer Uniform zu stecken. Das ist nicht einfach nur andere Klamotten anziehen, sondern ich meine, man unterliegt ja auch dem Soldatengesetz in der Zeit. Also werde ich mich einem Befehl widersetzt, hätte das andere Konsequenzen haben können als in meinem Zivilistenleben oder wenn ich einfach weggefahren wäre, irgendwie jetzt Urlaub in Hamburg machen oder sowas. Das wäre, ich wäre geflohen sozusagen, also das desertiert. Und tatsächlich, ich meine, das war ein sehr, sehr kurzer Einblick. Man kann das jetzt nicht vergleichen mit jemandem, der wirklich eine komplette also Wehrdienst geleistet hat oder sich länger verpflichtet hat. Aber es ist zumindest ein Einblick, der mich deutlich näher an das Funktionieren, auch an das Erleben von Bundeswehramtläufen rangebracht hat, als einfach nur Vorträge oder Bücher zu lesen oder mit Offizieren zu reden. Also von daher finde ich das schon sehr sinnvoll. Es ist ja auch für beispielsweise Mandatsträgerinnen und Träger gedacht. Also ich glaube, Cem Özdemir war jetzt kurz vor Ostern wieder mal bei so einer Info-Defak, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Auf jeden Fall war er in der Vergangenheit schon mal bei einer. Strack-Zimmermann war natürlich, das wird jetzt niemanden überraschen, war auch mal bei so einer Veranstaltung. Ich glaube, das hilft tatsächlich in einer Gesellschaft, in der es zum einen keine Wehrpflicht mehr gibt, zum anderen auch nie eine Wehrpflicht für Frauen gegeben hat. Oder die Wehrpflicht ausgesetzt ist, korrekterweise. Die Trennung zwischen Menschen, die bei der Bundeswehr arbeiten und die vielleicht auch als Soldaten dort arbeiten und Menschen, die wirklich nur das Zivilistenleben kennen, das mal zu überbrücken. Das ist tatsächlich ein sehr kleiner Kreis von Leuten, die das machen dürfen. Es sind mehr so Multiplikatoren, also jemand wie ich, die dann darüber schreibt oder dann auch mal im Radio davon erzählt, als jetzt jemand, der das einfach mal 2 Wochen als Erlebnisurlaub machen möchte. Aber ich glaube, dass es tatsächlich hilft, wirklich die Bundeswehr ein bisschen besser auch als Zivilistin zu verstehen.
Jetzt haben Sie vorhin schon von diesem Mindchange der Bundeswehr gesprochen, der passieren muss, eben hin zu einer Bündnisverteidigungsarmee oder eben Armee, die auch potenziell Deutschland verteidigen muss und kann. Jetzt haben wir ja Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der eben gerade, wie gesagt, in Mali unterwegs ist, der aber auch in den letzten Wochen immer mal wieder auf sich aufmerksam gemacht hat mit Meldungen, dass er die Truppe wirklich auch umbaut. Also er hat ranghohe Soldatinnen und Soldaten zum Teil entlassen, will die ersetzen, will aber da offensichtlich auch strukturell wirklich Dinge machen. Das wird, habe ich den Eindruck, medial immer so recht begrüßt, so nach dem Motto, er greift durch. Aber ich glaube, aus der Truppe selber höre ich da eher Misstöne. So dieses, so kann man mit Soldaten nicht umgehen. Haben Sie den Eindruck, dass Pistorius da wirklich das Potenzial hat, auch diesen Mind-Change mit voranzutreiben? Und ich meine, da muss natürlich auch das Sondervermögen auch noch ankommen. Das ist dann der Money-Change vielleicht.
Ja, und nicht nur ankommen, sondern es muss dann auch sich in Material umwechseln lassen. Das ist ja, glaube ich, das größte Problem. Das Geld ist da, aber die Industrie muss natürlich auch erstmal produzieren. Die Formulare müssen ausgefüllt und abgestempelt werden. Das ist ja bekanntermaßen nicht nur in Deutschland, sondern ganz besonders auch bei der Bundeswehr ein zähes Verfahren. Ich würde sagen, dass Bundesverteidigungsminister oder Ministerin zu sein, einer der schwersten im Sinne von schwerfälligsten Jobs im Kabinett sind. Darin sind schon viele gescheitert. Wenn man mit Leuten aus der Bundeswehr redet, hört man häufig, dass es Reformen längst überfällig sind. Und dass aber keiner der Vorgänger und Vorgängerinnen, vor allem, also nicht vor allem, sondern es waren jetzt vor allem Vorgängerinnen von Herrn Pistorius, da wirklich in einem umfassenden Maße durchgegriffen haben. Das heißt, sein Versuch ist jetzt mindestens in dem Sinne ehrenwert, dass er scheinbar mehr bewegt, als in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten passiert ist. Und das ist sicherlich notwendig. Also Ursula von der Leyen, das war sicherlich nicht das Ende ihrer Karriere, aber auch da ist wenig passiert, außer Kitas für die Soldatinnen und Soldaten, was man nicht unterschätzen soll. Also ich glaube.
Und eine Berateraffäre.
Das auch. Aber ich würde sagen, diese Kitas belächelt worden, aber ich finde, das ist nicht zu unterschätzen, weil es einfach auch andere Leute in die Bundeswehr bringt und vielleicht auch Rollenbilder nochmal ein bisschen anders denken lässt. Aber diese grundlegende Umstrukturierung dieser Armee, die in Zeiten wie diesen notwendiger ist denn je, die muss jetzt natürlich mit einer anderen Geschwindigkeit passieren, als die man in Deutschland normalerweise kennt. Und die Frage, Materialfrage ist das eine natürlich, aber auch die Frage, wie schnell schaffen wir es überhaupt, eine einsatzkräftige Armee zu haben. Und ich meine, es gibt ja einige Übungen, die mit überraschend schnellen Ergebnissen von sich reden machen, aber insgesamt hilft es auch nicht, Soldaten schnell von A nach B zu verschieben, wenn die dann leider nichts zum Schießen haben. Oder vielleicht haben sie was zum Schießen, aber keine Munition. Also Das Ganze ist ja eine Armee, die jahrelang wirklich auf so eine THW mit anderen Uniformen ausgerichtet war. Und das ist jetzt tatsächlich eine Herkulesaufgabe, aber eine, die sehr, sehr dringend ist. Und das wird natürlich Pistorius auch einen gewissen Rückwind, den Rücken stärken, dass jetzt natürlich Sicherheitspolitik auch mal wieder einen anderen Punkt auf der Agenda hat, also relativ weit oben steht, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Vorher konnte man sich sicherlich bei dem Posten den Mund fusselig reden und in der doch friedliebenden deutschen Gesellschaft, was ja sehr schön ist, solange man sich das leisten kann, immer nur auf Abrüstung zu setzen, wäre man da nicht so durchgekommen.
Die Schriftstellerin Nora Bossong ist mein Gast heute Mittag und unsere Gäste dürfen ja immer auch ein eigenes Thema mitbringen. Frau Bossong hat sich für das sogenannte Guilty Pleasure entschieden, also für eine heimliche, vielleicht ein bisschen peinliche Leidenschaft und ihr Herz schlägt hierfür.
Also das, was sich hier abgespielt hat, war einfach nur Fake.
Ich schwör's, ich hoffe, dass ganz Deutschland sieht, was ein Dreck der ist. Meine Freundin hat sich leider sehr beschämend dargestellt. Ich bin mega dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte und dass für mich Temptation eigentlich keine Verführung war, sondern eher Liebe.
Frau Bossong, wippt hier schon mit auf den Beat. Ich muss vielleicht kurz erklären, was das war. Das ist ein Ausschnitt aus der Serie Temptation Island. Das ist eine Serie, die läuft auf RTL. Und Frau Bossong, Sie können uns erklären, worum es da geht. Liebe haben wir ja gerade schon gehört.
Ja, nee, Liebe ist vielleicht eher Verführung. Also es ist Trash-TV vom Feinsten. Ich muss einschränkend sagen, ich gucke immer die YouTube-Reactions, gar nicht die Serie selbst, weil ich glaube, das wäre mir dann doch ein bisschen too much. Aber mit großer Begeisterung folge ich Polsche Vita und Mark Nieto, ich weiß gar nicht, ob man ihn so ausspricht, falls er gerade zuhört, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Aber und die nehmen das ein bisschen auseinander. Es geht bei Temptation Island um vier Paare. Heterosexuelle Paare, das wäre sonst, wenn es homosexuell wäre, wäre es, glaube ich, noch mehr ein Durcheinander. Also, und die vier Frauen kommen in die Frauenvilla, die vier Männer in die Männervilla, kriegen da jeweils, ich glaube, 20 Verführerinnen bzw. Verführer an die Seite gestellt. Also aus Sicht von RTL attraktive junge Menschen, die es hinkriegen müssen, sollen, dass sie ihren Partner, ihre Partnerin betrügen. Betrug kann anfangen mit Hand auf dem Knie. Einige versuchen, den so Beischlaf, um es mal ganz höflich auszudrücken, ganz zu praktizieren. Also es gibt da unterschiedliche Level. Wir haben gerade im Trailer Alex gehört, der vor laufender Kamera seine Freundin verlassen hat und da eine wirklich sehr peinliche Love Story mit Vanessa den Zuschauern zum Besten gegeben hat. Also sehr viel Lügen, sehr viel toxisches Verhalten. Ich habe sehr viel, also vor allem so bei Polce Vita, sehr viel über toxisches Verhalten in Beziehungen gelernt. Sie nimmt auch, finde ich, ganz gut auseinander problematische Double Standards bei so was machen Frauen. Also wenn die Frau mal im Arm von einem anderen liegt, ist das ja gleich so. Wenn der Mann mit der Verführerin rumknutscht oder irgendwie sein Gesäß an ihrem reibt, dann ist das nochmal was anderes. Also man blickt natürlich tief, manchmal ist es aber auch ganz gut und ja, ich habe für mein Leben gelernt. Ich habe für mein Leben gelernt, denn der deutsche Literaturbetrieb ist ja eigentlich auch nichts anderes als so ein Temptation Island. Was da so alles schief geht, meine Lieblingsgeschichte ist ein Regisseur, der ein halbes Jahr seine Lebensgefährtin verheimlicht hat, weil er was von mir wollte. Das hätte, sagen wir mal so, er hätte Temptation Island nicht bestanden, wenn man nach den Maßstäben von RTL plus RTL 2, ich weiß gar nicht, wo das wirklich
bei
läuft.
Bei RTL, ich habe nochmal nachgeguckt. Ja.
Wie gesagt, ich gucke diese YouTube-Reactions sehr gerne. Und es ist großartig, gerade wenn man so eine Literaturveranstaltung hat und sich dann in sein Hotelzimmer zurückzieht und dann nochmal eine Staffel Temptation Island von Polce Vita kommentiert guckt. Also da ist die Welt dann für mich wieder noch weniger in Ordnung, aber auf eine andere Art nicht in Ordnung, kann ich sehr gut einschlafen.
Ich muss zugeben, ich musste erstmal googeln, was das ist, Temptation Island. Ich kannte es nicht. Und ich habe mir einen Teil angeschaut, eben einen Teil dieser Reaktionsvideos, die Sie gerade angesprochen haben, aber auch einen Teil eben aus der Serie selbst. Und ich muss sagen, ich könnte danach nicht gut schlafen, weil es ist so ein schlimmes Frauenbild, was da vermittelt wird. Also es wird eigentlich die ganze Zeit sind alle irgendwie irgendwie im knappen Bikini zu sehen. Das ist aber auch ein schlimmes Männerbild. Da werden nämlich die wirklich so präsentiert, müssen erstmal ihre Muskeln spielen lassen. Und das ist in der Serie selbst zumindest einfach wirklich nicht ironisch gebrochen.
Nee, ich finde das
super schlimm.
Ja,
und das rangiert bei mir ein bisschen in der Liga mit Germany's Next Topmodel, wo einfach dann aber auch junge Zuschauerinnen und Zuschauer krass beeinflusst werden.
Ja, aber gucken, also haben sie auch die Reactions geguckt, weil da wird ja genau das aufgedröselt und das gefällt mir so gut daran. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, also weil ich schon den Literaturbetrieb ansprach, also da sind teilweise auch, also was ich alles an Kollegen habe, die auf der einen Seite irgendwie gern mal wild rumvögeln, aber dann ihr in Anführungszeichen heiles Familienleben da nach vorne bringen und dann die Frau am Herd haben, aber sich Feminismus auf dem Jutebeutel drucken lassen. Das kann, es ist subtiler als bei Temptation Island, aber besser ist es auch nicht. Und von daher gucke ich mir das sehr gerne an, weil es ist auf eine direktere Art offensichtlich, was einfach noch in der Bundesrepublik Deutschland total schief läuft im Rollenverhältnis und im Rollenverständnis. Und ja, deswegen kann ich dann besser schlafen, weil ich mich nicht mehr ganz so über das aufrege, was in meinem unmittelbaren Umfeld passiert.
Vielleicht sollten die Macher von Temptation Island mal in privaten Chatnachrichten recherchieren.
Aus dem deutschen Literaturbetrieb. Super Idee.
Nora Bosson steht auf die Dating-Show Temptation Island beziehungsweise auf die Reaktionsvideos auf YouTube dazu. Und das ist ihr Guilty Pleasure. Vielen Dank fürs Teilen. Die Schriftstellerin Nora Bosson ist gerade noch im Studio. Gleich muss ich sagen, war. Frau Bosson, was haben Sie heute noch vor?
Gleich Mittagessen, freue ich mich schon sehr drauf. Dann muss ich noch ein bisschen arbeiten und heute Abend gehe ich zum Pilates und freue mich darauf. Ja, und vielleicht gehe ich noch auf so ein Cardio-Gerät und gucke dann noch so ein bisschen Temptation Island.
Das ist direkt in den Tagesablauf mit eingeplant.
Ja, absolut.
Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihren Blick auf die Themen des Tages.
Sehr gern.